In den Schützengräben. Als Psychologe im High-Performance-Bereich hatte ich das Privileg, mit einigen der außergewöhnlichsten Menschen und Teams weltweit zu arbeiten. Ich war an der Seitenlinie, als die Seattle Seahawks den Super Bowl 48 gegen die Denver Broncos gewannen. Ich saß im Raum der Einsatzleitung, als der österreichische Basejumper Felix Baumgartner seinen Rekordsprung aus knapp 39 Kilometern Höhe über dem Erdboden absolvierte und dabei rund 1300 km/h Geschwindigkeit erreichte. Ich war am Strand von Tokio, als das US-amerikanische Surfteam die erste olympische Goldmedaille in der Geschichte dieser Sportart erlangte. Ich befand mich am Rand des Spielfelds, als Carrie Walsh Jennings und Misty May Traynor, vielleicht das beste weibliche Beachvolleyballteam aller Zeiten, drei Goldmedaillen bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen gewannen. Ich war im selben Raum wie der CEO des größten Tech-Unternehmens der Welt, als dieses beschloss, als erste Organisation eine von Mindset, Empathie und Sinn geprägte Kultur zu etablieren. Die besten Leistungsträger der Welt überschreiten die wahrgenommenen Grenzen des menschlichen Potenzials und erweitern unsere Ansichten darüber, was möglich ist. Aber meiner Erfahrung nach sind sie nicht nur außergewöhnlich gut in dem, was sie tun. Abgesehen von einem unnachgiebigen Streben nach Höchstleistungen geht es diesen High-Performern auch um innere Exzellenz. Sie bemühen sich stets um Meisterschaft. Und das ist nicht leicht. Auch wenn wir Sportler, Schauspieler, Führungspersonen und Musiker gerne als übermenschlich ansehen und glauben, dass sie von Natur aus gewisse körperliche Fähigkeiten und mentale Stärke besitzen, sieht die Realität weitaus komplexer aus. Tatsächlich macht uns Erfolg, besonders wenn wir ihn öffentlich erzielen, empfänglicher für Fauxpas. Stellen Sie sich vor, Sie wären einer Feedbackschleife an Kritik und Lob von Fans, Medien und Usern in den sozialen Netzwerken 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ausgesetzt. Und stellen Sie sich vor, Sie müssten als ein Popstar oder Schauspieler ständig Kommentare und Kritiken über Ihre Stimme, Ihr Aussehen und Ihre Fähigkeiten lesen. Das würde vermutlich an Ihnen nagen, oder nicht? Oder wie wäre es, wenn Sie Ihr gesamtes Leben dem Ziel gewidmet hätten, es in Ihrem Sport bis an die Spitze zu schaffen, um dann festzustellen, dass die Verlockungen von Macht und Ruhm wie eine Falle seien und zu Einsamkeit und Depression führen können? Oder nehmen Sie mal an, dass Ihr Erfolg im Leben von einer einzigen Maßzahl bestimmt würde: Siege. Das kann besonders für die Olympioniken schwer sein, die ihr gesamtes Leben auf einen einzigen Event hintrainieren, der in manchen Fällen weniger als eine Minute dauert. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf dem 4. Platz landen, nur einen Wimpernschlag entfernt von einer Medaille. Das kommt auch in der Unternehmenswelt vor. Je höher man auf der Karriereleiter aufsteigt, desto leichter lässt man sich von den prüfenden Blicken anderer und von der öffentlichen Meinung verunsichern. Manager haben die Macht, Entscheidungen zu treffen, die bedeutende Auswirkungen auf Stakeholder haben, Angestellte, Kunden, Aktieninhaber und die allgemeine Öffentlichkeit, und ihre Handlungen und Entschlüsse bedingen vermehrt die Aufmerksamkeit und Meinungsäußerungen dieser Gruppen. Medienberichte verstärken noch weiter die öffentliche Meinung und üben zusätzlichen Druck auf Führungspersonen aus, ihr öffentliches Image effektiv zu managen. Deswegen sind solche Menschen besonders anfällig für Fauxpas. Ich möchte hier aufzeigen, wie stark verbreitet es ist, sich auf externe Faktoren, Dinge jenseits unserer Kontrolle, zu konzentrieren und dass diese Neigung nicht automatisch verschwindet, wenn man Erfolg hat. Deswegen ist es wichtig, mental an uns zu arbeiten, um uns auf das zu fokussieren, was wir kontrollieren können: uns selbst. Meisterschaft in irgendeinem Lebensbereich, in der Kunst, im Business, als Eltern, im Sport, erfordert, dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, was wir kontrollieren können und was nicht. Wenn wir uns auf Dinge außerhalb unserer Kontrolle konzentrieren, verlieren wir den Fokus und die Energie dafür, was wir steuern können. Daher besteht die erste Regel der Meisterschaft darin, einen Blick nach innen zu werfen und sich grundsätzlich der Aufgabe zu verschreiben, das zu meistern, was zu 100% unserer Kontrolle unterliegt. Etwas anderes können wir nicht meistern. Das ist die Essenz des Pfades zur Meisterschaft. Fauxpas für sich nutzen. Im Hochleistungssport arbeiten die Athleten daran, ihr Bewusstsein auf bestimmte Dinge zu richten und ihre psychologischen Fertigkeiten zu steigern, damit sie angesichts einer Herausforderung über die internen Tools verfügen, um diese Erfahrung zu meistern. Der gleiche Ansatz kommt zum Tragen, wenn es um unsere Beziehung zu den Meinungen und Urteilen anderer geht. Dieses Hörbuch will einen psychologischen Prozess durchleuchten, der unterschwellig abläuft, und diesen zu Ihrem besten Lehrmeister machen. Nutzen Sie FOPO als Chance. Suchen Sie in Ihrem Leben danach. Nutzen Sie Ihre Reaktionen darauf als Sprungbrett zu einem besseren Selbstverständnis. Erkennen Sie, wie Sie als Reaktion auf die subjektiv wahrgenommenen Werturteile anderer denken und handeln. Jedes Kapitel bietet eine Erkenntnis oder Lektion darüber, wie Sie FOPO nutzen können, um Ihr Potenzial zu entfalten. Statt vor FOPO zu flüchten oder sie zu ignorieren, können Sie sie als Lernmöglichkeit annehmen, als eine Art Sprungbrett, um das eigene Potenzial zu erschließen. Nutzen Sie FOPO, um bisher verborgene Aspekte Ihres Selbst zu entdecken. Wenn FOPO auftritt, setzen Sie sich ihr bewusst aus, um herauszufinden, was unter der Angst verborgen ist. Nehmen wir an, Sie haben bei einem Meeting mit einem Kunden eine tolle Idee, aber Sie melden sich nicht zu Wort. Finden Sie heraus, wieso. Wollen Sie, dass die Idee erst völlig ausgearbeitet ist, bevor Sie andere daran teilhaben lassen? Befürchten Sie, Sie könnten sich nicht eloquent genug ausdrücken? Sorgen Sie sich, Ihre Idee könnte wenig Anklang finden? Falls dem so ist, was würde passieren, wenn andere Ihre Idee nicht begrüßen? Bedeutet das, Sie sind inkompetent oder nicht gut genug? Gehen Sie diesem Gedanken nach, um herauszufinden, was die Wurzel Ihrer Angst ist. Welche Story erzählen Sie sich selbst? Ein Bewusstsein für unsere Ängste bezüglich der Meinungen anderer zu entwickeln, ist der erste Schritt, um Ihre Macht über uns zu verringern. Bewusstsein als Ausgangspunkt für den Wandel ist keine neue Idee. Jedes Buch über Selbstverbesserung, jeder Neujahrsvorsatz, jedes 12-Schritte-Programm beruht auf Bewusstsein. Wir können nicht einmal über den Wandel nachdenken, solange uns die Herausforderung nicht bewusst ist, die wir bewältigen wollen. Aber Bewusstsein ist nur der erste Schritt. Bewusstsein muss von der Verbesserung der psychologischen Fertigkeiten begleitet werden. Jemand könnte eine Panikattacke haben und sich überdeutlich bewusst sein, dass die eigenen Gedanken der Auslöser sind, aber dennoch nicht fähig sein, mit diesen Gedanken zu arbeiten. Lauren ist dafür ein gutes Beispiel. Sie ließ nicht zu, dass FOPO bestimmte, wie ihr Leben weiter verlief. Mit einem Jahr pandemiebedingter Verspätung flog sie 2021 mit dem Team Kanada nach Tokio und stand im Alter von 39 Jahren mit einer Bronzemedaille in der Hand auf dem olympischen Podium. Lauren vergaß aber nicht, wie leicht ihr Traum hätte scheitern können. Zitat: FOPO. Sie ist real, und sie stand mir fast im Weg. Zum Glück ich mir selbst nicht. Zum Glück hatte ich das Selbstvertrauen, auf mich selbst zu hören. Also stelle dir die Frage: Steht FOPO dir im Weg? 1. Beethovens Geheimnis. Ein Künstler darf nie Gefangener seiner selbst, Gefangener eines Stils, Gefangener seines Rufs, Gefangener des Erfolgs sein. Henri Matisse. Niemand ist immun gegen FOPO. Sie nicht, ich nicht, Weltklasse-Sportler nicht. Selbst anerkannte Künstler wie einer der herausragendsten und profiliertesten Komponisten aller Zeiten lassen sich von dem Sog von FOPO aus der Bahn werfen. Aber erst wenn wir uns den Mächten von FOPO stellen, können wir uns auf den Weg zur Meisterschaft machen. Hören Sie die Geschichte von Beethoven. Vielen Menschen schien er ein Gefäß Gottes zu sein, um Musik aus höheren Sphären durch ihn fließen zu lassen. Seine Arbeit hat jedes Genre der klassischen Musik transformiert. Er brach alle Regeln, um Musik zu schaffen, die wie keine andere dieser Welt eine transzendente Qualität aufweist. Er verkörperte die Idee des kreativen Genies, das sich gegen die Konventionen stemmt und machtvoll seinen eigenen künstlerischen Pfad beschreitet. Obwohl er einer der furchtlosesten Künstler war, die je über diese Erde schritten, lebte Beethoven 3 Jahre lang in lähmender Angst vor der Meinung anderer. Fast auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er trug ein Geheimnis mit sich, von dem er dachte, es könne seine Karriere zerstören, wenn es bekannt würde. Der archetypische kreative Künstler, der anscheinend dazu geboren war, gegen das Schicksal und die Ungerechtigkeit der Welt anzukämpfen, isolierte sich lieber, als 3 Worte laut auszusprechen. Ich bin taub. Beethovens Gehör begann sich bereits stark zu verschlechtern, als er Mitte 20 war. Die grausame Ironie, den Sinn zu verlieren, der am wichtigsten für seine Kunst und seinen Lebensunterhalt war, trieb ihn auf eine nutzlose Suche nach Heilmitteln, von Ohrstöpseln, die in Mandelöl getränkt waren, über Bäder bis zu giftiger Baumrinde. Während dieser frühen Jahre redete er mit niemandem außerhalb der Ärzteschaft über sein nachlassendes Gehör. Während die Gesellschaft ihn zunehmend feierte, war er allein in der Welt seiner beunruhigenden Gedanken und Gefühle gefangen. Um seinen Hörverlust zu maskieren, versteckte er sich hinter der Fassade des genialen Künstlers, der sich mit anderen intellektuellen Aktivitäten beschäftigte. Wenn er etwas nicht verstand, was jemand sagte, oder einen Ton nicht hörte, auf den jemand anderes hinwies, nahm derjenige unter Beethovens Einfluss an, er sei nur unaufmerksam oder vergesslich. Zitat: Es ist überraschend, dass einige meine Taubheit nie bemerkten. Aber da ich stets Phasen der geistigen Abwesenheit hatte, schrieben sie mein schlechtes Gehör diesen zu. Manchmal auch höre ich den Redner, der leise spricht, wohl, aber die Worte nicht. Und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich. Der Himmel allein weiß, was aus mir werden soll. Beethoven war zutiefst besorgt darüber, wie sein Gehörverlust sich auf seine Musik auswirken würde, besonders auf sein Klavierspiel. Aber die öffentliche Wahrnehmung war ebenso bedrohlich. Zitat: Hätte ich irgendein anderes Fach, so ging's noch eher, aber in meinem Fach ist es ein schrecklicher Zustand, desto mehr wegen meiner Feinde, und es sind nicht wenige. Was würden Sie sagen? Er fürchtete, böse Zungen könnten diese Offenbarung gegen ihn verwenden. Er sorgte sich, ihre Kritik könnte dazu führen, dass man ihn diskriminieren und aus den Wiener Musikerkreisen ausschließen würde, in die er es dank seiner harten Arbeit geschafft hatte. Beethoven war wie andere Künstler seiner Zeit von Gönnern aus der Aristokratie abhängig. Das Stigma zu überwinden war vielleicht eine schwierigere Hürde als der Verlust des Hörvermögens an sich. Aber die größte Bedrohung von allen richtete sich gegen Beethovens Identität. Zitat: Ach, wie wäre es möglich, dass ich da die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte. Einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben, noch gehabt haben, schrieb er an seinen Bruder. Er war Beethoven, der Musikgott, und Musikgötter sollten Musik besser hören können als normale Sterbliche. Der Verlust seines Hörvermögens passte nicht zu der Vorstellung, die er von sich selbst hatte, oder zu dem öffentlichen Image, das er pflegte. Seine Identität war wenig flexibel, konditioniert auf die Anerkennung und das Lob anderer, und so real und unveränderlich für ihn wie Haut und Knochen. Wie es in einem Brief an seinen generösen Wohltäter Fürst Lichnowsky durchklingt, grenzte seine Identität an einen selbstgemachten Mythos. Zitat: Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich selbst. Fürsten gab und gibt es Tausende. Beethoven gibt es nur einen. Beethoven reagierte so, wie es die meisten von uns tun würden, wenn wir meinen, unser Überleben sei gefährdet. Er versuchte, sich selbst zu schützen. Statt nach innen zu blicken und die Art zu verändern, wie er sich selbst sah, blickte er nach außen und versuchte, die externe Realität der eigenen Selbstwahrnehmung anzupassen. Beethoven bezahlte einen exorbitant hohen Preis, um eine Realität zu erschaffen, welche die Meinungen anderer im Zaum hielt. Er konnte oft die Menschen nicht reden hören, aber hatte Angst, sie zu bitten, lauter zu sprechen, weil er nicht wollte, dass man ihm auf die Schliche kam. Er spielte die Rolle des Misanthropen, um sein Geheimnis zu verbergen. Er verbrachte Jahre in Isolation vor der Gesellschaft, allein in seiner Taubheit und dachte über Selbstmord nach. Vaterprobleme. Von jungen Jahren an war Beethoven der Glauben eingetrichtert worden, die Meinungen anderer seien wichtig. Sein Vater, Johann, ein mittelmäßiger Tenor, dessen eigene musikalische Ziele der Alkoholismus zunichte gemacht hatte, versuchte, seine Träume durch seinen Sohn zu leben. Er unterrichtete seinen Sohn selbst und übte verbale und physische Gewalt aus, um Beethoven hart anzutreiben. Mit Schreien, Drohungen und Schlägen machte er ihn gefügig und sperrte ihn sogar im Keller ein. Als er eines Abends mit Freunden ausgegangen war und wieder nach Hause kam, ließ Johann den kleinen Beethoven auf einem Stuhl stehen, damit er an die Klaviertasten kam und für seine Freunde spielen, wobei er ihn jedes Mal schlug, wenn er eine falsche Note spielte. Als die Talente des jungen Beethoven offensichtlicher wurden, bemühte Johann sich darum, ihn zur neuesten musikalischen Sensation in Europa zu machen. Johann spielte die Rolle des Bühnenvaters des 18. Jahrhunderts, ein Marketer, der Beethovens Können in den musikalischen Kreisen in Bonn anpries. Als Beethoven 7 Jahre alt war, vertuschte sein Vater sein Alter und machte ihn ein Jahr jünger, damit er besser zum Archetypen des Wunderkinds passte. Er mietete einen Saal in Köln und schaltete eine Anzeige in der Lokalzeitung, in der er seinen kleinen, 6 Jahre alten Sohn anpries, der bereits die Ehre hatte, für den Hof gespielt zu haben. Von jungen Jahren an erhielt Beethoven die wenig subtile Botschaft: Es genügt nicht, so zu sein, wie du bist. Beethoven erkannte früh, dass sein Pfad nach oben durch die Wiener Musikwelt des 19. Jahrhunderts direkt mit dem Status und den Meinungen seiner Bewunderer zusammenhängen würde. Auf einer tieferen Ebene hatte er aus erster Hand erfahren, dass Bestätigung und Liebe eine Reaktion auf Leistung und Erfolg waren. Wie sein Vater ihn behandelte, hatte Beethoven deutlich gezeigt, dass er nicht dafür geliebt wurde, wer er war, sondern für das, was er tat. Die Verschmelzung von Liebe und Anerkennung sorgt oftmals für das Muster, auch im späteren Leben nach Anerkennung zu streben, und das Rampenlicht befeuerte Beethovens Selbstwahrnehmung. Zuflucht. Beethoven verfügte über einen Rückzugsort, der unzugänglich für die Meinungen anderer war, keinen Raum für Selbstzweifel ließ und außerhalb der Reichweite seiner aristokratischen Gönner war, die das finanzielle Lebensblut für seine Musik waren. Und das war seine Innenwelt. Er entwickelte die Fertigkeit, sich völlig in seine Musik zu versenken und in sich selbst abzutauchen, seine Umgebung verschwinden zu lassen und seine Gehemmtheit zu vergessen. Er konnte irgendwo sein, während er in seine Notizbücher schrieb oder inmitten einer großen Menge improvisierte. Eine Freundin aus Kindertagen erinnerte sich an diese Momente. Sie unterhielt sich mit Beethoven, aber er wirkte abwesend, schien sie nicht zu hören. Als er wieder ganz bei sich war, antwortete er: »Oh, bitte, nein, nein, vergib mir. Ich war mit solch wunderschönen, tiefen Gedanken befasst, ich konnte es nicht ertragen, gestört zu werden.« Der Autor einer Beethoven-Biografie, Jan Swafford, beschrieb es als Trance, in der er Einsamkeit auch in Gesellschaft fand. Ein Freund der Familie, der entscheidend für Beethovens frühe Karriere war, gab diesem Geisteszustand einen Namen: Raptus. Beethovens Raptus wurde zu einer Legende in seinem engeren Kreis. Wenn er sich zurückzog, war es nicht ungewöhnlich, dass jemand kommentierte: »Er hat heute wieder seinen Raptus.« Mit seinem Raptus entwickelte Beethoven innere Fähigkeiten, die ihm gestatteten, sich auf die Musik zu konzentrieren und interne sowie externe Ablenkungen auszublenden. Er konnte sich an einen Ort zurückziehen, an dem die Meinungen anderer nicht wichtig waren. Sich in seine eigene Höhle zu flüchten, war angenehm für ihn, denn er kam gut allein mit sich zurecht. Er wusste, wie er auf seine eigene Musik lauschen konnte. Die Herausforderung bestand darin, den Raptus zu verlassen und sich wieder dem Kampf um Anerkennung zu widmen.